Weltspiegel, Thema.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abresch. Wir sprechen heute über eine Figur, die so schillernd wie faszinierend ist, Julian Assange, den Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Assange hat Kriegsverbrechen der US-Armee enthüllt. Er hat geheime E-Mails internationaler Spitzenpolitiker veröffentlicht und brisante Überwachungsmethoden von Geheimdiensten. Seine Arbeit hat den Journalismus verändert. Sie hat ihn zugleich zum Staatsfeind der USA gemacht. Wir sprechen über Julian Assange und zwar mit zwei meiner Kollegen, die ihn schon länger begleiten, die Filmemacherin Elena Kuch und den Journalisten John Götz, der Julian Assange in den vergangenen Jahren oft auch persönlich getroffen hat. Elena, ich freue mich, dass du Zeit hast. Eigentlich hast du die gar nicht, denn du sitzt gerade im Schnitt für deinen neuen Film, der heißt WikiLeaks, Staatsfeind Julian Assange. Worum geht's in diesem Film?
Also in diesem Film geht es um einen Mann, der sehr früh eine Vision hatte, nämlich die Vision von WikiLeaks, von einer Plattform, an die sich Whistleblower wenden können mit Dokumenten, geheimen Dokumenten, die aber von öffentlichem Interesse sind, weil sie zum Beispiel auf Missstände aufmerksam machen. Und Julian Assange hat sehr früh gemerkt, dass, ja, welche Chance dahinter steckt, so ein Material öffentlich zu machen und das online zu stellen. Später in der Geschichte, aber dazu kann John, glaube ich, auch noch mehr sagen, weil er selber auch mit dabei war, hat WikiLeaks dann angefangen, mit Journalisten auch zusammenzuarbeiten, um dieses Material zu analysieren und aufzubereiten. Die Geschichte, der Film handelt von diesem Mann, der diese Vision hatte und damit die USA provoziert hat. Denn für die USA sind diese Enthüllungen Spionage und sie versuchen ihn jetzt, die USA haben ihn angeklagt wegen des Erhalts und der Weiterverbreitung geheimer Informationen und haben deshalb seine Auslieferung aus Großbritannien verlangt. Und am 24. Februar beginnt dieser Prozess um diese Auslieferung.
Was interessiert dich so sehr an dieser Figur, Julian Assange?
Also ich muss sagen, als WikiLeaks hat mich schon immer interessiert. Als die ersten großen Enthüllungen 2010 waren, da habe ich noch studiert. Ich weiß noch, dass ich damals in Stockholm studiert habe. Und da gab es ja dann auch später diese Vergewaltigungsvorwürfe. Aber schon vorher hat mich das total interessiert. Ich wollte Journalistin werden. Ich fand das interessant. Ich weiß noch, dass ich zu dem einen Kiosk in Stockholm gegangen bin, um mir den Spiegel zu kaufen mit diesen Enthüllungen. Und ich habe das aber immer eher als interessierte Leserin so verfolgt. Und jetzt im letzten Jahr habe ich angefangen, mich damit journalistisch auch zu beschäftigen und habe gemerkt, wie viel Weltgeschichte in diesem Fall Julian Assange, in diesem Fall WikiLeaks steckt.
Julian Assange hat jetzt 7 Jahre in der Londoner Botschaft von Ecuador verbracht. Er sitzt im Moment im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London. John, du kennst Julian Assange seit vielen Jahren, hast ihn oft besucht. Wann das letzte Mal und wie hast du ihn erlebt?
Naja, also lange dürfte man ihm in seinen Privatraum, was er da hatte in der Botschaft, also man stellt sich so eine Botschaft vor, so irgendwie so mit Garten und was weiß ich, das ist eine Wohnung, ne? Das ist ein kleines Land, Ecuador, das ist eine Wohnung, vielleicht 170 Quadratmeter. Und er hatte dann so einen so Arbeitsraum, Privatraum sozusagen für sich. Und in den Anfangsjahren dürfte man dahin gehen und treffen. Später würde das dann eingeschränkt und man musste und ausschließlich in den Konferenzraum mit ihm zusammensitzen. Also was man sagen muss, ist, man hat immer so ein komisches Gefühl von den Sicherheitsleuten, die da waren. Also kuschelig waren die nicht, also freundlich waren die nicht, also man musste irgendwie Handy, Rucksack abgeben und was sie damit gemacht haben, hat man nicht gewusst, also jetzt wissen wir mehr.
Jetzt wissen wir mehr, weil vor einiger Zeit herauskam, dass diese Leute ein doppeltes Spiel gespielt haben, richtig? Das waren nicht nur Beschützer, sondern auch
Genau, wir haben Einblick in so Material bekommen und da hat man dann auch gesehen, dass da zum Beispiel Unterlagen von John gelandet sind. Also sein Pass war da drin und so Observationsprotokolle seiner Besuche und noch ganz viel mehr, also von anderen Gästen. Zum Beispiel von Pamela Anderson wurde das Handypasswort eingesehen und aufgeschrieben und notiert. Textnachrichten von anderen Besuchern wurden aus den Handys extrahiert und irgendwann wurden dann sogar Wanzen eingebaut und die Gespräche belauscht.
Hat er das selbst immer schon auch vermutet oder hat ihn das auch eiskalt erwischt.
Ja, na, er hatte so ein total nerviges Gerät, so was so unangenehme Geräusche machte, so, so eine Art Störsender, was er da immer angemacht hat. Und man hat immer so irgendwie so, so oh, grad musst du das Ding unbedingt anmachen. Ja, also was für ein paranoider Mensch er ist und so. Er macht immer dieses Ding da an. Na, später hat sich herausgestellt, dass er recht hatte. Also
der Fall ist ja unglaublich kompliziert und facettenreich. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz am Anfang an. Warum hat sich Julian Assange mit seiner Arbeit so sehr zum Staatsfeind der USA gemacht? Was hat er mit seiner Arbeit öffentlich gemacht, was die amerikanische Regierung lieber verborgen wissen wollte?
Ne, ich finde, Elena in ihrem Film, was sie da macht, was da am Freitag da zu sehen wird, also richtig, also schafft das Wesentliche so richtig so an diese frühere Vision dahin zu kriegen. Und es war immer die Parola, also so die Slogan von WikiLeaks, also Courage is contagious, also Mut ist ansteckend. Und da war die Idee, dass wenn einer sozusagen sich wagt, da werden mehr kommen. Und wenn man diese Zeit 2010 bis 2015 sieht, also das ist im Prinzip auch aufgegangen. Es war nicht nur Chelsea Manning, es kam dann Snowden und es kamen anderen, die heute sogar unbekannt sind. Und es kam dann eigentlich auch dann diese Joshua Schulte. Es gab mehrere, Jeremy Hammond, also mehrere, die dann sozusagen also Mut wurde dann angestocken. Und die Idee dahinter war, ist, wenn mehr und mehr Menschen das tun, kann man eine Art Regierungsverbesserung hinkriegen durch die Transparenz. Und wenn man diese Zeit da sieht, das war eine Art Prager Frühling des Westens, also wo man da also eigentlich unsere Sicherheitsdienste, also so in Deutschland, Großbritannien, USA, grundsätzlich in Frage gestellt haben. Und das war eigentlich eine faszinierende Zeit.
Er war so etwas wie ein Vorbild für andere Whistleblower.
Genau, diese Plattform war quasi eine Inspiration für Whistleblower. Auch so Veröffentlichungen wie die Panama Papers, Paradise Papers, auch Football Leaks, sagen viele, wären eigentlich undenkbar gewesen, wenn WikiLeaks nicht diesen Weg geebnet hätte. Edward Snowden hat auch zu uns im Interview, oder zu John, der ihn getroffen hat in Moskau im Interview, gesagt, es gibt, WikiLeaks ist historisch zu betrachten, es gibt den Journalismus vor WikiLeaks und nach WikiLeaks.
WikiLeaks, Staatsfeind Julian Assange, so heißt der Film, an dem du im Moment arbeitest, gemeinsam mit Robert Holm. Wir hören mal rein in euren Film.
An diesem Tisch hatten Julian und ich unser Weihnachtsessen, jedes Jahr, solange er in der Botschaft war. Zum ersten Weihnachtsfest dort, da waren so 15 Leute am Tisch. Dann wurden es immer weniger mit den Jahren. Und beim letzten Weihnachtsfest, das wir hatten, da waren es nur noch Julian und ich.
Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Assange, ist festgenommen worden.
Die US-Justiz wirft Assange Verschwörung vor.
Ob er in die USA ausgeliefert wird, ist noch unklar.
John, du hast Julian Assange, kennst ihn ja schon seit langem. Was würdest du sagen, was ist so der Antrieb bei ihm, dass das überhaupt zu so einer Plattform wie WikiLeaks geführt hat? Was ist sozusagen die Motivation, das alles zu gründen?
Ne, ich kann mich erinnern, eigentlich, ich habe das auch jetzt neuerdings wieder gelesen. Also 2010 habe ich so ein Interview mit ihm geführt, als ich damals noch Redakteur beim Spiegel war. Und genau die Frage gestellt, und ich hatte das jetzt gerade neuerdings gelesen und fand das interessant. Und es war so ungefähr, wir haben eine sehr kurze Zeit auf dieser Erde. Und man will die Zeit nützlich machen, man will was bewirken. Das ist, was er da mit WikiLeaks vorhat. Und dann sagt er als Ergänzung, und I enjoy crushing bastards. Also mir gefällt's, ja, wie würde man das so übersetzen? Ja, Arschlöcher zur
Strecke zu bringen.
Und ja, ich finde, das hat er eigentlich gut beschrieben.
Wie wird Assange eigentlich in den USA wahrgenommen? Also die amerikanische Regierung will ihn hinter Gitter bringen, aber wisst ihr, wie er in der amerikanischen Gesellschaft gesehen wird?
Ich denke jetzt erstmal an diesen Ausspruch von Pompeo, dem heutigen Außenminister, der 2017 CIA-Direktor war, der WikiLeaks als Dämonen bezeichnet hat. Und ich glaube, zu der Gesellschaft kann wahrscheinlich John noch mehr sagen, da er Amerikaner ist.
Ja.
Ich bin 30 Jahre in Deutschland, also da muss man schon, so aktuell sind meine Kenntnisse nicht. Ne? Also, aber es war absolut gang und gäbe, dass Politiker in der 2010, 2011 Zeit also öffentlich aufgerufen haben, dass er hingerichtet wird. Es gab mehrere Politiker, also die gemeint haben, er soll mit einer Drohne hingerichtet werden, anderen, dass er da irgendwie geschnappt wird, gekidnappt und um die Ecke gebracht werden. Also solche O-Töne waren von auch also nicht extremistische Politiker, sondern Menschen in den Hauptparteien, also beide Parteien. Also es gehörte also eigentlich zu politischen Diskussionen in den USA, dass man für seine Hinrichtung aufrufen dürfte. Es ist für mich aber auch nach wie vor erstaunlich, wie Legenden festgehalten werden. Wie zum Beispiel die Legende, WikiLeaks veröffentlicht ungeschwärzt Informationen. Also,
das war ein Vorwurf, den man WikiLeaks oft gemacht hat.
Ja, also ich bin einfach für den NDR also und vorher beim Spiegel 2010 bis 2018 irgendwie mit WikiLeaks zu tun gehabt. Alle Veröffentlichungen sind vorher geprüft für Schaden. Es gab keine ungeschwärzte Unterlagen, die in den Netz gestellt werden. Also, und es ist einfach faszinierend, also wie das immer wieder lebt, diese Vorwurf, ja?
Ich will nochmal auf eure Dreharbeiten kommen. Ihr habt ja oft und viel gedreht in den letzten Monaten zum Fall Julian Assange. Ich kann mir vorstellen, da gibt es so viele Facetten und so viele Grauzonen, in die man vorstößt. Und fragt man sich am Ende selbst, so, ist es wirklich so oder ist es so oder ist es so? Wie
ja,
habt ihr das erlebt?
Ich habe mir in den letzten Monaten schon oft die Frage gestellt, oh Gott, was ist hier jetzt eigentlich gerade wahr? Weil man schon auch mit richtigen Desinformationskampagnen konfrontiert ist. Also gerade, wir haben auch in Ecuador zum Beispiel recherchiert, da kursieren ganz, ganz viele Fake News und da werden auch von unterschiedlichen Institutionen und sogar auch von Journalisten Nachrichten verbreitet, bei denen man merkt, wenn man sie genauer anschaut, dass da nichts dran ist. Und es gibt auch eine Geschichte, die geht höchstwahrscheinlich auch zurück auf eine Quelle aus Ecuador, der behauptet wurde, die hat der Guardian veröffentlicht, dass Paul Manafort, der Wahlkampfmanager war, glaube ich, bei Trump, Julian Assange mehrfach in der ecuadorianischen Botschaft besucht haben soll. Und das wirkte dann für viele, hier ist der Beweis, Julian Assange hat gemeinsame Sache mit Trump gemacht, Paul Manafort war in der Botschaft. Aber es gibt überhaupt keinen Beweis dafür, sowohl das ganze WikiLeaks-Team als auch die Botschaft, als auch Paul Manafort selbst streiten ab, dass es jemals zu einem Treffen gekommen ist. Aber diese Nachricht ist halt jetzt so in der Welt und wird weitergetragen. Und solche Dinge gibt es ganz viel, wenn man sich damit beschäftigt. Und ja, manchmal fragt man sich dann auch wirklich, okay, was stimmt jetzt hier eigentlich?
Ja, das ist echt faszinierend, wie Dinge, die offensichtlich nicht stimmen, wenn du da irgendwie ein bisschen Zeit damit beschäftigst, also dazu widmest, einfach immer wieder so als wahr gelten. Zum Beispiel also die Idee, dass WikiLeaks mit Russland also bei dieser Veröffentlichung der DNC-Mails zusammengearbeitet hat. Es gibt nicht der Hauch von einem Beleg, dass Assange wusste, als er diese Unterlagen von Glucifer, diese Online-Quelle, der die Sachen angeboten hat, wusste, dass Russland dahinter steht. Eigentlich, also es hieß damals, das sei ein Rumäne. Also, aber immer wieder wird behauptet, also falscherweise, dass es eine Kollaboration zwischen Russland und Assange und WikiLeaks bei diesen DNC-Mails gibt. Und das ist einfach haarsträubend falsch.
WikiLeaks und Julian Assange wird ja oft eine Nähe zu Russland vorgeworfen. Hängt das eventuell auch damit zusammen, dass ein anderer Whistleblower, nämlich Edward Snowden, Zuflucht in Moskau gefunden hat?
Naja, ich meine, also Was ich ganz spannend über Edward Snowden finde, ist, dass er da auch eine sehr kritische Haltung zu WikiLeaks hat. Also Snowden ist der Meinung, vielleicht auch wie Domscheit-Berg, dass diese Harm Minimization, also sozusagen das Redigieren des, der Unterlagen, also noch stärker gemacht werden sollte, als, da, als was WikiLeaks häufiger gemacht hat. Aber genau, es gibt aber auch der Vorwurf, na guck mal, also da sind die irgendwie alle zusammen, Russland, WikiLeaks, guck mal, Snowden ist in Moskau, was willst du ja noch? Das ist ja alles klar, so, ne? Aber wenn man da guckt, wie das da lief damals da mit Snowden, als er in Hongkong war, also Snowden war absolut, saß da und wartete im Prinzip hochgenommen zu werden und er wartete, der Rest oder ein Großteil seines Lebens hinter Gitter zu bringen. So wichtig war das ihm, dass er diese Sachen rausbringt. Es war dann WikiLeaks, also in Person von Sarah Harrison, der ihm geholfen hat, Hongkong zu verlassen. Die haben Tickets gebucht. Die Tickets habe ich gesehen für Venezuela. Mit einem, die mussten umsteigen in Moskau. Während der Flug von Hongkong nach Moskau hat die State Department der USA seinen Pass für ungültig erklärt. Und da war er dann erstmal gestrandet in Moskau und kam nicht weiter. Also einen Monat lang saßen die in der Botschaft. Also Snowden wollte irgendwelche Möglichkeit haben, nicht in Russland zu bleiben. Also als nichts anderes ging, hat er dann, also er hat auch übrigens in der Zeit in Deutschland Asyl beantragt, in alle westeuropäischen Länder. Also hat er Asyl beantragt.
Lass uns nochmal über Assange reden. Der hat einen ziemlich hohen Preis für seine Arbeit bezahlt. Seit einiger Zeit beschäftigt sich auch sogar der UN-Sonderberichterstatter für Folter mit dem Fall. Würdet ihr sagen, Assange ist ein Folteropfer?
Das kann ich nicht beurteilen, da ich weder Ärztin bin noch Psychologin. Aber ja, wir haben mit Nils Melzer mehrfach gesprochen und der hat Assange im Mai im Gefängnis besucht mit einem Ärzteteam und sagt, er hat alle Symptome psychologischer Folter bei ihm festgestellt. Und diese Symptome sind eben aufgetreten, weil der jahrelang in dieser Botschaft war, weil der nicht raus konnte, weil er da ja isoliert war, weil er natürlich auch immer mitbekommen hat, was die Medien über ihn berichten und teilweise eben auch aus seiner Sicht falsch berichten und er aber nichts dagegen machen konnte. Und Nils Melzer nennt das, was geschehen ist, sogar eine Art Mobbing-Kampagne, an der sich Staaten und Medien beteiligt haben.
Er hat sich ja sehr verändert, wenn man sich die Fotos anguckt von damals und heute. Da muss man erstmal schlucken. Ne?
Ja, also das hat Nils Melzer auch erzählt, als Assange aus der Botschaft rausgetragen wurde. Da hatte er so einen langen Rauschebart und lange Haare und sah ganz anders aus, als man ihn kannte. Und das war nicht etwa, weil er irgendwie selbst so einen Eremit-Style gut fand, sondern weil in der Botschaft das letzte, also vor allem das letzte Jahr, immer härter geworden ist. Also da wurde ein neues Sicherheitsteam installiert und das hat ganz strikte Richtlinien gehabt. Also wie auch John ja eben sagte, dass er 2017 da ankam und plötzlich durften keine Besucher mehr hin. Also Besucher durften immer weniger, sein Internet wurde gekappt und, so hat das Nils Melzer berichtet, wurde auch das Rasierzeug geklaut und deshalb hatte er diesen langen Bart.
Die ganze Welt hat gesehen, was mit Julian Assange passiert ist, wie er sich verstecken musste. Ist das schon auch ein Zeichen der US-Regierung? Seht her, ihr Whistleblower in der Welt, wenn ihr plaudert, dann wird es euch ähnlich ergehen.
Nee, ich glaube, dass diese Prager Frühling, die es so gegeben hat zwischen 2010 und 2015, wo in der westlichen Welt überall in Frage gestellt worden ist, also der amerikanische Sicherheitsbehörden, die deutsche Sicherheitsbehörden, die NSA, also sozusagen, also Kriegsverbrechen, also die Enthüllungen, was WikiLeaks über Guantanamo und auch Folter, was es da gegeben hat. Also natürlich, also ist das ganz einfach für die US-Regierung. Einfach, das macht ihr Leben unbequem. Ja? Das, also man kann schwieriger handeln. Ich denke, allein diese diplomatische Depeschen, die da im Dezember 2010 rausgekommen sind, also da gab es Monate, wo in jedes Land der Welt die USA hingehen musste und sich entschuldigen für was sie da hinter den Wuppen von wichtigen Politikern erzählt haben. Das ist natürlich, das, also wenn man handeln will, also wie die USA handeln will, dann natürlich ist es viel leichter, wenn man nicht erstmal anrufen muss. Und zum Beispiel Guido Westerwelle haben die Amerikaner als so irgendwas so geschrieben, dass er da eine Schnapsidee hätte. Wir werden ihn erstmal ignorieren und da
mit dem
Kanzleramt gehen.
Oder?
Ja, genau. Aha, ja. Also, die haben der Guido überhaupt nicht ernst genommen. Natürlich, da muss irgendjemand da hingehen und sagen: Ja, Herr Guido
Westerwelle,
ja. Genau, du bist doch ganz wichtig und wir hören dich zu und so.
Also, ich meine. Assange wird jetzt angeklagt wegen des Erhalts und der Weiterverbreitung geheimer Informationen. Und das ist ja letztendlich das, was wir in unserer Arbeit als Journalisten sehr regelmäßig tun. Wenn uns eine Quelle Material zuspielt, das geheim ist, aber das Informationen beinhaltet, die von öffentlichem Interesse sind, dann veröffentlichen wir die. Also wir erhalten geheime Informationen und wir veröffentlichen diese. Und wenn nun ein Australier, Julian Assange ist ja Australier, ist kein amerikanischer Staatsbürger und er hat auch diese Veröffentlichung nicht von den USA aus gesteuert, wenn der nun angeklagt ist wegen des Erhalts und der Weiterverbreitung geheimer Informationen, was bedeutet das für die Zukunft des Journalismus? Ich glaube, das muss man sich fragen. Mhm.
Ja, man kann das, das finde ich absolut richtig. Also, was du da gerade sagst. Ich finde einfach, es gibt aber auch eine andere Frage des Souveränitäts hier einen Moment, dass die Gesetze der USA, ob man gut oder schlecht findet, dieser Angriff auf den Journalismus, aber die Vorstellung, dass eine Tat, die im Ausland begangen ist, von einem Nicht-US-Bürger, in Großbritannien, also in einem Land, wo die amerikanischen Gesetze nicht gültig sind, ja, also die keine Anwendung eigentlich im Prinzip haben, dass die Ausdehnung dieser Souveränität auf Taten, die da im Ausland stattfinden, das finde ich echt radikal. Und eigentlich, also wenn man einen Moment darüber nachdenkt, dass die USA jetzt die Meinung hat, also was wir hier jetzt besprechen oder wie wir journalistisch handeln hier in Deutschland, dass ihre Gesetze hier gültig sind. Also da muss man sich echt fragen, also...
Das trifft jeden Journalisten.
Wo endet das?
Mhm. Ja,
aber nicht nur Journalisten. Also es muss... Also seit wann sind amerikanische Gesetze hier gültig oder also in Großbritannien?
Man muss auch sagen, es sieht... auch leider wirklich nicht besonders gut aus. Also für Julian Assange, weil der Auslieferungsvertrag zwischen Großbritannien und den USA als sehr einseitig gilt. Also es reicht, wenn die USA zeigen, dass die Straftat, die wir vorwerfen, ist eine Straftat hier. Und normalerweise muss bei Auslieferungsprozessen geprüft werden, ist das auch eine Straftat in unserem Land, an das diese Auslieferungsersuchen gestellt wurde. Und das ist hier nicht in der Form der Fall. Und deshalb, also sagte auch ein Auslieferungsanwalt aus Großbritannien, ich würde mein Geld nicht darauf verwetten, dass er nicht ausgeliefert wird.
Wenn Julian Assange ein Deutscher wäre, wie wäre es ihm ergangen? Hypothetisch, aber...
Das weiß ich nicht, aber da fand ich auch sehr interessant, was Snowden in dem Interview mit John gesagt hat. Hier geht es um einen Fall, in dem jemand in die USA ausgeliefert werden soll. Was würden wir eigentlich tun, wenn es um chinesischen Dissidenten geht, der nach China ausgeliefert werden würde? Oder um jemanden, der in den Iran ausgeliefert werden würde? Wie würde unsere Regierung wohl da handeln?
Im Moment wird über diese Auslieferung verhandelt. Was erwartet Assange, wenn er tatsächlich ausgeliefert würde?
Also ihm drohen 175 Jahre Haft und sogar die Todesstrafe.
Ja, ich meine, die Todesstrafe ist unwahrscheinlich, also, aber es ist genau wie Elena sagt, das ist da also auf jeden Fall eine der Strafen, die für Spionage noch in dem Gesetz steht. Amerikanische Haftbedingungen häufig also für politisch nicht gemockte Menschen sind nicht schön. Ne?
Mhm. Wir haben schon ziemlich lange gequatscht. Ich habe trotzdem noch am Ende eine Frage. Was würde uns fehlen, wenn es die Arbeit von Julian Assange und WikiLeaks nicht gegeben hätte?
Naja, ich meine, wenn man über den journalistischen, also was Elena vorher sagte, also sie hat Snowden zitiert, der meinte, es gibt Journalismus vor WikiLeaks und Journalismus nach WikiLeaks. Und es gibt so Dinge Ich kann mich echt erinnern, 2010, als Assange da meinte, dass wir da irgendwie vorsichtig sein sollen, was wir e-mailen und telefonieren und dass wir da irgendwie vielleicht Verschlüsselung also anwenden sollen. Also wie wir alle irgendwie ihm als Spinner gesehen haben. Und inzwischen, also wieso nervt er mit seinen Vorsichtskram und so. Und natürlich schicken wir E-Mails hin und her, wie wir wollen und so. Und das hat sich echt wahnsinnig geändert. Also diese, in den letzten 10 Jahren, also wie vorsichtig wir sind jetzt mit Kommunizieren als Journalisten. Diese Dropbox-Prinzip, diese Idee, dass man anonym Informationen einer Redaktion zukommen lassen. Das sei auch eine Innovation von WikiLeaks. Und auch noch eine andere bedeutende Innovation ist diese Medienpartnership sozusagen, wie große Medieninstitutionen zusammenarbeiten. Das vergisst man, aber die Idee vorher, also dass wir damals als Spiegel mit der New York Times und mit der Guardian arbeiten, das ist absolut unerhört gewesen. Also man hat da natürlich nicht mit anderen zusammengearbeitet. Und ich meine, sogar die Kooperation zu Deutscher NDR, also ist danach gekommen. Das gab es eigentlich vorher nicht. Und diese, was dann später jetzt mit der Panama Papers und ICIJ da so mit seinen also große, riesige internationale Medienpartnerschaften. Also man muss echt sagen, dass das zuerst von WikiLeaks organisiert wurde.
Ja, das stimmt. Vorher haben sich ja Medien eher als Konkurrenten gesehen und bei diesen ICIJ-Publikationen, da haben teilweise 400 Journalisten kooperativ zusammengearbeitet. Und ich glaube, ich sehe das ähnlich. Also neben den Enthüllungen natürlich, die uns Einblick in Missstände gegeben haben, Kriegsverbrechen, Korruption, ist vor allem dieser Wandel des Journalismus WikiLeaks zuzuschreiben. Ja.
John Götz, Elena Kuch, vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke.
Danke.
Wer so richtig eintauchen will, WikiLeaks, Staatsfeind Julian Assange, so heißt der Film von Elena Kuch und Robert Holm. Eine wirklich ganz, ganz warme Empfehlung. Guckt euch das an ab diesem Wochenende in der ARD-Mediathek. Ein unglaublich spannender und fesselnder Film.